Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sechs Gigabyte Datenvolumen habe ich, aber dafür zahle ich auch 60 Euro Grundgebühr im Monat.
Alter, du hast 6 Gigabyte.
Ja, 6 Gigabyte pro Monat.
Ich habe nur 2.
Du, als ich in England gewohnt habe, da habe ich da viel weniger für bezahlt.
Ja, wir sind ja auch teuer.
Ja, andere Länder der EU, die lächeln auch über unsere deutschen Handy-Datentarife.
Ja, die lächeln aber richtig.
Ja, die sagen, ihr seid viel zu teuer.
Wir sind Deutschen. Viel zu teuer und woran das liegt, das klären wir gleich mal.
Kann ich mir eigentlich einen Vertrag holen, dann einfach in Schweden? Das müssen wir gleich mal klären. Also, dass ich mir einfach so einen günstigen Schweden, so für 10 Euro 60 Gigabyte pro Monat.
Das werde ich dir gleich verraten.
Okay, Thema gleich bei uns gegen kurz nach halb. Vorher sprechen wir noch über Überstunden bei der Polizei. 22 Millionen Überstunden sollen es vergangenes Jahr gewesen sein. Das sind zusammengerechnet 10.500 Jahre, die die Polizistinnen und Polizisten frei bekommen müssten, alleine von den Überstunden 2016.
Sehr gut gerechnet, Ralf.
Es geht natürlich nicht, andere Lösungsvorschläge gibt's gleich hier bei uns. Das ist der Dienstagabend. Am Mikrofon ist Ralf Günther, Rahel Klein ist auch da.
Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Lass uns mal ganz kurz schauen, was in diesem Sommer so im Kalender der Berliner Polizei drinsteht. Ja? Da wären der G20-Afrika-Gipfel, Christopher Street Day zum Beispiel, auch in diesem Sommer, Modemesse Bread and Butter, Pyronale, dazu die Standardeinsätze rund um den Politikbetrieb, Einsatz, Überstunde über Überstunde. 22 Millionen Überstunden haben deutsche Polizisten vergangenes Jahr gemacht und viel zu tun haben die Polizisten vor allem in der Hauptstadt, nicht nur wegen der Events und wegen der Politiker, sondern dort gibt es auch deutschlandweit die höchste Zahl an Straftaten. Deutschlandfunk Nova-Reporter Paul Vorreiter hat das zum Anlass genommen, um mal nachzuschauen, wie die Zustände bei der Berliner Polizei jetzt gerade so sind. Paul, können die ihre Überstunden irgendwie auch mal abfeiern?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher, dass es jetzt nach Besserung aussieht. Ja, die Zeichen sehen eher ein bisschen anders aus. Und das, obwohl die Probleme eigentlich schon länger bekannt sind. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Frau eines Polizisten einen Brandbrief geschrieben an den Berliner Polizeipräsidenten Kant. In dem waren viele Missstände drin. Da war der mit den Überstunden auch nur einer. Da stand zum Beispiel drin, mein Mann arbeitet durch das aktuelle Arbeitszeitenmodell und die Unterbesetzung pausenlos durch. Unser fragwürdiger Rekord liegt bei 7 Wochen am Stück, ohne auch nur einen freien Tag. Zudem sind es durchweg 10 und 12 Stunden Schichten. Ja, und in einem Interview mit dem Berliner Rundfunk hat die Frau dann auch klargemacht, dass sich daran etwas ändern muss.
Ich glaube, was man aber schnell lösen könnte, wäre ein anderes Arbeitszeitmodell. Ein Modell, wo frei auch frei bedeutet. Mhm. Es ist einfach, dass die Einberufung von Alarmhundertschaften zunimmt, für mich empfunden. Und dadurch halt auch so wenige Lücken, die es ja eh schon gibt, auch noch genommen werden.
Hm. Welche Art von Polizisten sind da besonders betroffen?
Es trifft vor allem die Bereitschaftspolizeien. Das sagte mir Benjamin Jendrow von der Gewerkschaft der Polizei und er lieferte auch einen Grund.
Das hängt eben damit zusammen, dass die Bereitschaftspolizei zwar Bereitschaftspolizei heißt, aber natürlich auch einen täglichen Dienst zu leisten hat. Es sind leider nicht nur die Einsätze, die wir hier in der Hauptstadt zu bewältigen haben, sondern unsere Kräfte fahren beispielsweise auch zum G20-Gipfel oder in andere Städte. Und gleichzeitig ist es natürlich, dass sie von heute auf morgen hier von einem Staatsbesuch hören können und dann eben auch umplanen müssen. Und man kann dann aber auch nicht 2 Tage nach einem Staatsbesuch sagen, okay, jetzt haben die alle ganz, ganz viele Überstunden gemacht, jetzt bröckeln wir die mal ab, weil das Tagesgeschäft geht natürlich weiter.
Ja, also das Abbauen von Überstunden ist damit echt tricky. Die Senatsinnenverwaltung, die hatte im Frühjahr geschrieben, dass den Polizisten vorrangig ein Freizeitausgleich angeboten würde und sie ihn dann auch bekommen. Gewerkschaftssprecher Jendrow sagte mir aber, dass es in der Praxis dann vor allem in den Abteilungen klappt, wo die Polizisten keinen Basisdienst machen müssen, für den dann Ersatz gefunden werden muss. Und ja, wenn es den nicht gibt, dann häufen sich der Gewerkschaft zufolge eben die Überstunden nur so an. Und diejenigen, die die anderen Beamten dann ersetzen, würden damit ja auch häufig selber Überstunden machen. Und das ist dann eben der Teufelskreis.
Also wenn man das mal zusammenrechnet, 150 Stunden im Jahr pro Kopf, das sind ja dann 20 Arbeitstage. Das heißt ein ganzer Monat on top Überstunden. Kann das überhaupt rechtens sein?
Ich habe mit Peter Hantl gesprochen, der ist Anwalt für Arbeitsrecht in Berlin und er sagte mir, dass das eigentlich nicht sein kann. Denn üblich wären so circa 5 Überstunden pro Monat für einen Beamten. Und es ist auch schon so, dass es da Urteile zu gibt. Also der Dienstherr kann sich nicht ausruhen und sagen, naja, also wer zur Polizei geht, der muss sich halt irgendwie auch darauf einstellen, dass er mehr arbeiten muss. Der Europäische Gerichtshof sagt auch, Polizeibeamte sind Arbeitnehmer. Sie unterliegen damit den Arbeitszeitregelungen der EU. Und das heißt, wer Überstunden macht und sie nicht ausgleichen kann durch Freizeit, der hat dann Anspruch auf Schadensersatz. Und im Jahr 2014 hat das Berliner Polizeipräsidium dann 5 Millionen Euro ausgegeben wegen der Überstunden.
Ja, immerhin. Tut sich denn in Berlin politisch irgendwas, um die Grundsituation mit den Überstunden zu ändern?
Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Die Forderung, die natürlich im Raum steht, ist mehr Polizisten einstellen. Aber der Haushaltsentwurf für 2018-19 ist noch nicht da. Im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün steht, dass zunächst einmal 1000 noch unbesetzte Stellen besetzt werden sollen. Und der Senat will bis 2021 600 Nachwuchspolizisten ausbilden und ihnen die Übernahme dann anbieten, wenn sie denn erfolgreich waren. Die Frage ist aber halt nur, wie viele wollen sich den Dienst in Berlin nach ihrer Ausbildung wirklich antun? Denn die Arbeitsbedingungen sind hart und die Bezahlung unterdurchschnittlich im Vergleich zu den anderen Ländern.
Unser Reporter Paul Vorreiter über die Überstunden bei der Berliner Polizei.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Vielleicht ist es bei eurem Mobilfunkanbieter schon soweit und wenn nicht, in dieser Woche fallen ja EU-weit die Roaming-Gebühren weg. Da könnt ihr, wenn ihr in Spanien oder in Frankreich im Urlaub seid, mit demselben Tarif wie zu Hause surfen. Ist natürlich geil. Das heißt aber auch, wenn ihr viele Urlaubsfotos postet oder verschickt, dann ist das Datenvolumen genauso schnell aufgebraucht wie zu Hause, natürlich. Und dann gibt es nur noch die gedrosselte Variante, mit der man ungefähr gar nichts mehr verschicken kann. Ne? Höchstens eine WhatsApp-Message, das dauert dann aber auch 10 Sekunden. Wir fragen uns, gibt es bessere Datentarife als 1 oder 2 Gigabyte oder wie bei mir 6? Darüber freue ich mich auf der einen Seite, aber selbst die sind jetzt aufgebraucht zur Mitte des Monats bei mir.
Schade.
Sehr schade. Also bei uns in Deutschland, das ist echt läppisch. In unseren Nachbarländern sieht es vielleicht etwas besser aus. Rahl Klein, du hast dir das mal angeschaut. Wie stehen wir in Deutschland da im EU-weiten Vergleich?
Es ist vorsichtig ausgedrückt sehr, sehr bescheiden.
Okay.
Es gibt eine finnische Unternehmensberatung, die erfasst die Datentarife in ganz Europa. Da habe ich mir mal die aktuellen Daten aus dem letzten Monat angesehen. Und in diesen Statistiken, da geht es eben darum, wie viel Gigabyte in so einem schnellen 4G-Netz bekommst du für maximal 30 Euro. In Deutschland sind das ungefähr 6 Gigabyte, also so viel wie du hast. Und damit sind wir aber echt am unteren Ende der Skala angelangt. Weniger gibt es zwar noch in ein paar Ländern, zum Beispiel in Portugal, in Zypern oder in Island. Aber im großen Teil von Europa, von der EU, gibt es eben viel, viel mehr. Und der Trend geht auch einfach zu unbegrenztem Datenvolumen. Das gibt es schon in ganz vielen Ländern. In Finnland zum Beispiel, da kannst du für nicht mal 30 Euro so viel surfen, wie du willst, ohne gedrosselt zu werden. Mhm. Auch in Schweden oder der Schweiz, aber auch in nicht so reichen Ländern, sag ich mal, wie Litauen oder der Slowakei, kannst du unbegrenzt surfen und zahlst nicht viel dafür. In Polen oder Frankreich, so bei unseren Nachbarn, da bekommst du für das Geld immerhin 100 Gigabyte und nicht 6.
100 Gigabyte?
Ja.
Gibt es in Deutschland bisher gar kein Angebot für unbegrenztes Datenvolumen? Doch, oder?
Es gibt seit diesem Jahr ein Angebot, einen Tarif von der Telekom. Da kannst du wirklich unbegrenzt surfen, ohne gedrosselt zu werden. Auch noch in den USA, in Kanada und in der Türkei. Es kostet aber auch, aufgepasst, 200 Euro.
Das ist so lächerlich. Wieso ist es in Deutschland so überdurchschnittlich teuer, mobil zu surfen?
Ich habe das mal Thorsten Gerpott gefragt. Der ist Professor an der Uni Duisburg-Essen am Lehrstuhl für Telekommunikationswirtschaft. Und der hat zu genau diesem Thema geforscht. Und der sagt, es liegt vor allem am mangelnden Wettbewerb unter den Mobilfunkanbietern.
Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir nur 3 unabhängige Netzbetreiber haben. Dazu gibt es auch nur 2 sogenannte Service Provider. Alle diese 5 Unternehmen kennen sich schon lange, haben den Markt mehr oder minder stillschweigend untereinander aufgeteilt, sind zwar auf dem Papier arge Konkurrenten, aber de facto, wenn man sich das genauer anschaut, dann ändern sie ihre Preise doch recht stark im Gleichklang.
Und genau das führt eben dazu, dass besonders viel Surfer deutlich mehr zahlen müssen als im europäischen Durchschnitt.
Also zu wenig Wettbewerb, aber so Mobilfunkanbieter, die sagen doch auch oft, oh, das liegt daran, dass in Deutschland relativ viel Geld für Lizenzvergaben hingeblättert werden musste.
Ja, und das stimmt auch zum Teil. Also die Frequenzen für die Mobilfunknetze wurden ja in der Vergangenheit in Auktionen versteigert. Und da mussten die Mobilfunkanbieter auch teilweise sehr, sehr viel Kohle zahlen. Aber, das sagt Thorsten Gerpunkt eben auch in anderen EU-Ländern wurden bei solchen Auktionen viel Geld gezahlt. Deswegen zählt dieses Argument für ihn nicht so wirklich als Ausrede, warum es in Deutschland so viel teurer ist. So ein Punkt, den ja viele Anbieter auch immer sagen, ist, dass Deutschland eben sehr, sehr viel Geld in den modernen Netzausbau investiert, dass es ein großes Land ist und dass ein modernes, schnelles Netz eben einfach teuer ist, daher die teure höheren Tarife. Aber selbst mit diesen Argumenten, das sagt auch Thorsten Gerpert, ist dieser Riesenpreis auch noch nicht gerechtfertigt. Vor allem investieren ja auch andere Länder in Netzausbau.
Absolut, ich hatte im Urlaub auch überall LTE. Also jetzt fallen diese Woche die Roaming-Gebühren in der EU weg. Bei manchen sind sie ja schon länger weggefallen, aber ab Donnerstag dann überall. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel in Polen so eine SIM-Karte holen, wo ich ja viel mehr Datenvolumen fürs gleiche Geld habe und diese Karte dann einfach hier in Deutschland nutzen, um Geld zu sparen?
Wäre schön,
ja.
Geht aber nicht. Die Europäische Kommission hat, als sie nämlich die Roaming-Gebühren zusammen mit dem Parlament abgeschafft hat, ein Sicherheitsnetz eingebaut. Das sogenannte Fair Use Policy, das hat Thorsten Gerpert mir erklärt.
Wenn die Netzbetreiber feststellen, dass sie eben mit einer polnischen SIM-Karte permanent in Deutschland unterwegs sind, obwohl sie eigentlich eben deutsche Staatsbürgerin sind, dann würden die über kurz oder lang ihnen die SIM-Karte abschalten nach einer Vorwarnung.
So, trotz dieser Abschaffung der Roaming-Gebühren will man also nicht gleichzeitig, dass auch ein einheitliches Preisniveau innerhalb der EU herrscht. Dieser Roaming-Gebühr-Wegfall ist also nur für Reisende und für Urlauber gedacht und nicht, dass wir uns jetzt an den Datentarifen in anderen EU-Ländern bedienen können.
Da müssen wir also weiterhin darauf warten, dass auch in Deutschland aus seinem Tiefschlaf dieses Land irgendwann mal erwacht und sich datentarifmäßig ins 21. Jahrhundert katapultiert. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein hat uns erklärt, wieso in Deutschland so viel bezahlen für Datentarife, für Smartphone und wie das im EU-Ausland ist.
Deutschlandfunk Nova.
Was die Polizei im analogen Bereich darf, das muss sie auch im digitalen rechtlich dürfen und technisch auch können. Das sagt Thomas de Maizière, Bundesinnenminister. Und worauf er da anspielt, das ist, dass die Sicherheitsbehörden mitlesen bei WhatsApp-Nachrichten oder bei Nachrichten in anderen Messenger-Diensten wie iMessage oder Facebook oder Threema. Da wird momentan wohl nicht mitgelesen, bei SMS aber schon. Die Innenminister von Bund und Ländern haben heute über die Terror- und Kriminalitätsbekämpfung beraten und mehrere Innenminister finden, ja, dass Thomas de Maizière recht hat. Ja, auch Messenger-Dienste sollen überwacht werden. Das ist jetzt so ein Moment in Deutschlandfunk Nova, der in Streit ausarten könnte oder zumindest in einer Diskussion. Ich bin dann nämlich voll bei unserem Innenminister und bin ganz seiner Meinung. Konstanze Kurz, Vorsitzende des Chaos Computer Clubs, ist aber gar nicht so einverstanden mit diesen Plänen von Thomas de Maizière. Grüß dich, hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was stört dich an seiner Argumentation?
Nun, es gibt eigentlich zwei Aspekte. Die einen sind natürlich aus datenschutzrechtlichen Gründen, eben auch ja, sozusagen die Menschenwürde und die Privatsphäre, aber auch sogar noch höchstpersönlicheres, was dort besprochen wird. Und ein zweiter davon unabhängiger Punkt ist sicherlich die IT-Sicherheit. Denn wenn man darüber redet, wie man solche Messenger-Nachrichten abhören kann, dann muss man auch die Wahrheit sagen, nämlich, dass man die Geräte hackt. Und wenn ein Staat anfängt, Geräte zu hacken, ergeben sich natürlich Sicherheitsprobleme, über die er vorher diskutieren muss, über die er sprechen muss.
Also bei SMS braucht man nicht zu hacken, da kann man einfach sich dazwischen klemmen und die SMS sozusagen abfangen. Und bei WhatsApp-Messages, weil die so gut verschlüsselt sind, da muss man dann schon tiefer graben sozusagen. Und wenn der Staat tiefer gräbt und hackt, dann ist das nicht ein gutes Vorbild oder was genau stört dich da?
Na, der Unterschied bei einer SMS oder auch wenn man ein Telefonat abhört, ist ähnlich, ist, dass man sich an den Anbieter wendet. Das heißt, man guckt sich die Leitung an, man schnorchelt sozusagen auf dem Weg, wo die Nachricht lang geht, irgendwie den Inhalt ab. Das ist bei SMS so wie bei Telefonaten. Aber bei WhatsApp, da reden wir in der Regel und bei anderen Messengern über eine sogenannte Ende-Ende-Verschlüsselung. Bedeutet also, dass von den Geräten zu dem anderen Gerät, mit dem man kommunizieren will, eine verschlüsselte Verbindung aufgemacht wird. Deswegen muss man das Gerät an sich hacken. Das heißt, man braucht eine Sicherheitslücke, man braucht eine Spionagesoftware, also der Staatstrojaner, wie er genannt wird. Und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, ob man und wie lange man diese Sicherheitslücken ausnutzt. Und da entstehen natürlich Kollateralschäden und die sind vor allen Dingen bei der IT-Sicherheit zu suchen, also jenseits vom Datenschutz, sondern eher bei der Datensicherheit. Und hier ist so ein Spagat, in den sich de Maizière begeben hat, weil er ja einerseits sagt, ja, er will Deutschland zum Verschlüsselungsstandort Nummer 1 machen, vor allen Dingen natürlich auch nicht nur für Private, sondern eben auch in beruflichen Bereichen, aber gleichzeitig muss er halt ein Interesse daran haben, dass Sicherheitslücken gerade nicht geschlossen werden, denn er will ja den Staatstrojaner da pflanzen.
Das verstehe ich schon, aber ich muss auch sagen, wenn man bei einer SMS einfach so mitlesen kann und das bei WhatsApp eben nicht möglich ist, dann muss der Staat sich irgendwie einen Weg schaffen. schaffen, um mitlesen zu können, weil es kann nicht sein, dass WhatsApp ein rechtsfreier Raum ist, ja, weil kein Verbrecher, kein Terrorist wird mehr auf SMS ausweichen, sondern dann eben auf Messenger, und das kann kein rechtsfreier Raum sein.
Na, ich glaube, mit der Argumentation, dass das ein rechtsfreier Raum ist, begibt man sich natürlich auf ein schwieriges Terrain. Denn anders als in der früheren analogen Welt haben wir natürlich in der digitalen sehr viele Möglichkeiten, Menschen abzuhören. Und heute haben wir in Deutschland ja auch eine Menge Varianten der anlasslosen Überwachung. Unsere Daten werden ja ohnehin schon weggespeichert. Das heißt, Ermittler haben natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten im Digitalen. Und wenn man sagt, egal was ein Verdächtiger macht, also welche Programme und welche Verschlüsselungsmöglichkeiten er benutzt, man will da immer ran, dann kommt man sehr schnell in totalitäre Argumente. Aus meiner Sicht muss man, wenn man staatlich, also auch rechtmäßig handeln will, auch bedenken, welche Begleitschäden man in Kauf nimmt. Denn wir lesen nun jeden Tag in der Zeitung darüber, wie problematisch unsere IT-Sicherheit ist. Und das hat ja Gründe. Und die bestehen vor allen Dingen darin, dass sehr viele Staaten, deren Behörden, vor allen Dingen aber auch die Geheimdienste Geld, also Steuergeld, in diese Märkte pumpen, die solche Sicherheitslücken verkaufen. Hm. Und wenn man sich nun, na, der Katalog, den mir sehr davor steckt, ist ja sehr, sehr lang. Also für ganz viele Straftaten soll so ein Staatstrojaner jetzt möglich werden. Wenn man sich das ansieht, dann wird natürlich dieser Schwarzmarkt noch viel mehr befeuert mit Steuergeldern. Und ich glaube, man kann nicht ignorieren, und dass man eben diese Gelder da reinpumpt. Man muss sich darüber schon Gedanken machen.
Aber man kann auch nicht die Sicherheitslage ignorieren. Und es muss irgendwas passieren, meiner Meinung nach zumindest. Also was wäre denn aus deiner Sicht eine gute Alternative, ohne dass Handys demnächst gehackt werden?
Naja, man hat sich so ein bisschen überlegt, welche Möglichkeiten heute Ermittler haben. Und darüber ist ja jetzt heute auch gesprochen worden. Anlässlich der Innenministerkonferenz, so sind die ja relativ groß. Wir haben natürlich bei den zurückliegenden Anschlägen gesehen, insbesondere wenn man den Bericht zu Anis Amri liest, also der Anschlag im Berliner Breitscheidplatz, dass sich die Behörden sehr schlecht koordinieren. Dieser Attentäter wurde ja noch vom Geheimdienst hier in Deutschland durch die Gegend gefahren. Also man hat ihn ja sehr eng überwacht. Dann muss ich doch sagen, dass die Lösung sicherlich nicht darin liegt, noch mehr Überwachung, die gleichzeitig auch noch Schäden verursacht, auszubauen, sondern sehr viel besser an der Koordination zu arbeiten, sodass man eben nicht immer noch neue Sachen hinauflegt auf die ohnehin in dieser Legislatur schon beschlossenen Gesetze. Ich glaube, wir sollten uns nicht von dieser Argumentation, wir müssen immer mehr einkriegen lassen, sondern wir sollten mal kurz einen Blick werfen, was gibt es schon und wie wird damit umgegangen. Ich glaube auch, dass sich so ein Staat wie Deutschland, der eben ein Rechtsstaat ist, nicht über seine eigenen Werte hinwegsetzen kann. Und diese schließen auch ein, dass wir eine sichere IT-Umgebung brauchen. Wir sind ja davon abhängig.
Okay. Constanze Kurz ist Vorsitzende des Chaos Computer Club. Wir haben jetzt gerade live in Deutschlandfunk Nova über die neuen Pläne von Bundesinnenminister Thomas de Maizière gesprochen, zur Terrorabwehr auch Messenger wie WhatsApp anzuzapfen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Du bist, was du isst. Das ist ein doofer Spruch, ist eine Floskel, an der aber auch sicherlich was Wahres dran ist. Klar geht's uns besser, natürlich, wenn wir was gegessen haben und vor allem, wenn wir was Gutes gegessen haben. Je nachdem, was Gutes ist, wahrscheinlich auch was Gesundes. Die Zusammensetzung unserer Nahrung hat aber möglicherweise noch viel weitreichendere Folgen, als wir bisher gedacht haben. Forscher der Universitäten Lübeck, München und London, die haben einen Zusammenhang festgestellt zwischen unserer Essgewohnheiten und der Art, wie wir uns in bestimmten Situationen entscheiden. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Am Anfang ist das Frühstück.
Weißt du noch, was du heute gefrühstückt hast?
Ich habe heute noch gar nichts gefrühstückt.
Nein.
Ja, Brot und Kaffee.
Und am Ende ist da ein total unfaires Angebot. Es geht um eine ungerechte Aufteilung von 10 Euro.
Wir machen das so, du kriegst 1 Euro und ich 9.
Ja sagen heißt, einen unfairen Deal eingehen. Nein sagen bedeutet, beide gehen leer aus.
Was meinst du?
Dieses Spielchen ist ein altbekanntes. Es hört auf den Namen Ultimatumspiel oder ultimative Verhandlung. Beim Vorschlag halbe halbe sagt jeder sofort ja. Bei der Version ich 9, du einen, da wird's spannend.
Wenn ich sonst nichts bekommen würde, dann würde ich das machen, ja.
Ja, mit so ein bisschen schon so einem Gefühl der leichten Ungerechtigkeit dir gegenüber.
Nee, da steige ich nicht ein.
Dass wir in solchen Fällen unterschiedlich reagieren, nach Tagesform, nach Typ, klar. Aber dass das ausgerechnet damit zu tun haben könnte, wie viel Kohlenhydrate wir gegessen haben, das ist neu. Und schuld an dem Ganzen könnte ein einzelner Stoff in unserem Gehirn sein.
Was wir als kausalen Faktor gefunden haben, ist Tyrosin.
Sabrina Strang, Psychologin an der Uni Lübeck. Sie sagt, nur wenn Tyrosin vorhanden ist, kann Dopamin gebildet werden. Sie und ihre Kollegen haben nämlich herausgefunden,
dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den Tyrosinleveln der Probanden gibt und deren Verhalten anschließend.
Wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, kann unser Körper Tyrosin bilden. Die Grundlage für den Botenstoff Dopamin, der das Belohnungszentrum aktiviert. Haben wir viel Tyrosin und dann eben auch Dopamin im Hirn, sorgt das dafür, dass eben unfaire Angebote als solche erkannt und eher abgelehnt werden. Dass Kohlenhydrate und soziale Entscheidungen zusammenhängen könnten, da muss man erstmal drauf kommen.
Wir haben insgesamt 2 Studien eigentlich durchgeführt. Und in der ersten Studie, das war eine Online-Studie, da haben wir den Probanden einfach einen Link geschickt zu einem Online-Fragebogen. Und in dem Online-Fragebogen wurden sie dann gebeten, wirklich ganz konkret anzugeben, was sie denn zum Frühstück gegessen haben. Also es gibt Leute, die haben nur ein Croissant gegessen, andere haben da mit Joghurt und Omelette und keine Ahnung was zugeschlagen. Aber das haben sie eben alles angegeben, auch genau in den Mengeneinheiten. Und dann konnten wir das im Nachhinein berechnen.
87 Teilnehmer hatte die erste Studie. Also aus wissenschaftlicher Sicht eher nicht so wahnsinnig viele. Das Frühstück dabei sehr unterschiedlich. Das Ergebnis ermunternd. In der zweiten Studie wollten die Forscher dann mehr Kontrolle.
Und da konnten wir natürlich dann selber die Menge und auch die Zusammensetzung bestimmen, wie auch die Gesamtkalorienmenge. Die war nämlich immer identisch.
Die Forscher um Sabrina Strang sind sich deshalb sicher, dass es wirklich um die Zusammensetzung des Frühstücks geht. Je weniger Kohlenhydrate jemand gefrühstückt hatte, desto höher war seine Bereitschaft, unfaire Angebote anzunehmen.
Ja, überrascht mich schon. Ich glaube, auch wenn ich nicht gefrühstückt hätte, würde ich mich auf den Deal nicht einlassen.
Meinst du, das ist eher eine Typfrage?
Das ist, glaube ich, eher eine Typfrage, ja.
Klingt ja auch spooky. Das Team um Sabrina Strang bleibt aber dabei, dass sie diesen Zusammenhang mit den beiden Studien wissenschaftlich belegt haben.
Ja, das ist ganz interessant. Wir haben in einer anderen Studie haben wir die Probanden einfach mal genau das gefragt, ob sie erwarten, dass Ernährung Einfluss auf Entscheidungsverhalten hat. Und da haben wir auch herausgefunden, dass die Probanden genau das nicht erwarten, wohingegen sie schon erwarten, dass Ernährung Einfluss auf ihre Gesundheit hat, wovon, glaube ich, jeder ausgeht. Also obwohl die Leute das nicht erwarten, konnten wir eben zeigen, dass es genau diesen Effekt gibt.
Eine klare Empfehlung, wie viel Kohlenhydrate uns klug und sozial entscheiden lassen, gibt's nicht. Wohl aber den Rat, über extreme Diäten, wie zum Beispiel Low Carb oder nur Proteine, nochmal in Ruhe nachzudenken.
Das ist das, was wir aus unseren Daten rausziehen können. Wir können jetzt allerdings keinen Tipp geben, wie man sein Leben sozialer gestaltet, zum Beispiel durch die Ernährung, weil dafür muss es einfach noch viel mehr Studien dazu geben, die sich da noch intensiver mit auseinandersetzen. Also unsere Studie wäre es erst so ein Startstups für diese Forschungsrichtung.
Kohlenhydrate essen und dann gehen wir eher weniger auf unfaire Angebote ein. Stefan Beuting über eine neue, spannende Studie.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Was wir auf Facebook veröffentlichen, das gelangt in die Öffentlichkeit, wenn es auf öffentlich geschaltet ist. Für Kommentare oder Posts, da können wir auch verurteilt werden, wenn sie Straftatbestände erfüllen. In Pakistan, da hat es jetzt ein sehr, sehr krasses Urteil gegeben. Rahl Klein aus unserem Team, da wurde ein Mann wegen seiner Kommentare auf Facebook verurteilt.
Ja, es geht um einen 30-Jährigen aus Pakistan, der ist wegen Blasphemie, also Gotteslästerung, zum Tode verurteilt worden.
Das ist so krass, ja.
Er soll auf Facebook den Propheten Mohammed beleidigt haben. Verschiedene Medien berichten, dass der Mann eben verdeckt mit einem verdeckt schreibenden Ermittler von einer Antiterrorbehörde in Streit geraten war. Sie haben anscheinend über den Islam diskutiert. Und dabei soll sich dieser 30-Jährige eben unter anderem über Mohammed abwertend geäußert haben. Das Ganze ist schon letztes Jahr passiert. Damals ist er festgenommen worden und jetzt wurde eben die Strafe ausgesprochen.
Und deshalb soll er jetzt hingerichtet werden.
Ja, Blasphemie wird in Pakistan extrem hart bestraft. Wenn du den Koran schändest, dann musst du mit lebenslanger Haft rechnen. Bei Beleidigungen von Mohammed droht sogar die Todesstrafe. Das Besondere an dieser Verurteilung jetzt ist eben, dass das Todesurteil zum ersten Mal wegen Gotteslästerung im Internet ausgesprochen wurde. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass es bisher noch kein Todesurteil wegen Gotteslästerung gab, das auch wirklich vollstreckt wurde. Es gibt aber Berichte aus Pakistan, dass es eben immer wieder vorkommt, dass sich zum Beispiel Lynchmobs bilden, um dann angebliche Gotteslästerer zu bestrafen oder sogar zu töten.
Kann man in Deutschland auch wegen Gotteslästerung bestraft werden?
Du kannst auch verurteilt werden, aber nicht ansatzweise so stark wie in Pakistan. Es gibt in Deutschland eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren, wenn du öffentlich Religionsgemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften so beschimpfst, dass du den öffentlichen Frieden störst, so heißt es im Strafgesetzbuch.
In Pakistan ist ein 30-jähriger Mann zu Tode verurteilt worden, weil er auf Facebook gegen den Propheten Mohammed gelästert haben soll.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die kolumbianischen Behörden haben zum ersten Mal eine Ehe zwischen 3 Männern anerkannt. Diese Schlagzeile, diese Meldung in verschiedenen Zeitungen hat auch bei uns heute zu einem großen Wow geführt. Und wir haben diese Meldung ehrlich gesagt auch in den Nachrichten gehabt. 3 Leute heiraten, 3 Männer heiraten im stockkonservativen Kolumbien. Darüber wollten wir mehr wissen. Und wir sprechen jetzt mit unserem Korrespondenten Ivo Maruschik in Buenos Aires. Ivo, Hammer Story, was ist da dran?
Also dran ist, dass die tatsächlich ein Papier haben, eine Urkunde mit Brief und Siegel, auf der steht, dass sie jetzt so eine Art Union, eine Gemeinschaft bilden. Aber dazu sagen, die haben geheiratet, das ist dann doch ein bisschen weit gegriffen. Die haben im Prinzip beim Notar eine Gütergemeinschaft gegründet. Das ist so eine kolumbianische Besonderheit, eigentlich was für juristische Spezialisten. Das war so eine Brücke auf dem Weg zur gleichgeschlechtlichen Ehe, dass man gesagt hat, na gut, wenn jemand lange zusammen wohnt, dann geben wir denen auch bestimmte Rechte. Da geht es eben im Wesentlichen um eine Gütergemeinschaft, um Rentenansprüche, um Erbschaftsfälle und Ähnliches. Und genau das haben die gemacht, also Gütergemeinschaft beim Notar, aber keine richtige Ehe.
Okay, was sind das für 3 Leute?
Ja, also das ist ein Paar, das anscheinend schon ziemlich lange zusammen ist, sagen sie zumindest, und auch seit einigen Jahren, nein, so lange noch nicht verheiratet, richtig heiraten kann man erst seit letztem Jahr, seit 2016 in Kolumbien, aber seit 10 Jahren sind sie zusammen und sie bezeichnen sich selber als polyamoröse Familie, also im Moment haben sie eine Dreierbeziehung, sie waren auch schon mal zu viert, aber einer von den 4 ist an Magenkrebs gestorben und dann haben sie sich wohl überlegt, wie können wir in Zukunft klar machen, dass dann mit Rentenansprüchen, mit irgendwelchen Erbschaftsansprüchen, dass da alles geregelt ist. Und das war jetzt die Lösung. Sie haben einen Notar gefunden, der sie zu dritt in so eine Union eingetragen hat.
Haben heute total viele gemeldet, auch seriöse Sender und Nachrichten. Haben die Sache im Prinzip zu einer PR-Nummer gemacht oder was soll das Ganze jetzt?
Also so ein bisschen PR ist da natürlich dabei. Man kann es auch positiv sagen, sie wollten Aufmerksamkeit wecken für ihre Sache, dafür, dass es auch Menschen gibt, die mehr als einen Menschen lieben, die ein anderes Bild von Familie haben oder leben. Aber im Prinzip ging es wahrscheinlich tatsächlich darum, ein bisschen Aufmerksamkeit zu wecken, ja.
Wie ist denn generell die Situation von Schwulen und Lesben in Kolumbien?
Ich würde mal sagen, genau umgekehrt wie bei uns. Einerseits geht es ihnen besser, denn sie dürfen heiraten und wenn ein schwules oder lesbisches Paar heiratet, dann dürfen sie auch Kinder adoptieren. Das ist ja das, was bei uns noch nicht geht. Aber umgekehrt ist es so, auch wenn sie rechtlich sozusagen fortschrittlicher sind als Deutschland, in der Gesellschaft ist man noch nicht ganz so weit. Da gibt es immer noch Verbrechen gegen Schwule und Lesben. Da gibt es Hate Crime, da gibt es Fälle, wo Menschen auf der Straße angegriffen wüst zusammengeschlagen werden. Also anerkannt in der Gesellschaft ist es noch nicht so wie bei uns.
Ivo Maruschik in Buenos Aires über eine Dreier-Ehe von 3 Männern in Kolumbien. Ehe, in Anführungsstrichen, ist eine Gütergemeinschaft.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wer nach dem Bachelor noch Zeit und Mühe in den Master gesteckt hat, hat davon auch etwas, nämlich mehr Geld. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung verdienen Masterabsolventen auf lange Sicht deutlich mehr als die Bachelor-Kollegen. Mit 25 ist der Unterschied noch nicht so groß. Mit 34 Jahren verdienen Leute mit Master oder Diplom dann im Schnitt 4.380 Euro brutto. Mit dem Bachelor sind es gut 500 Euro weniger im Monat. Das hängt vor allem damit zusammen, dass sich die Jobs für Master- und Bachelor-Absolventen unterscheiden. Laut der Studie arbeiten die einen auf Expertenniveau, die anderen auf dem nächst niedrigeren Niveau von Spezialisten und Fachkräften. Immerhin gibt es dafür aber deutlich mehr Geld als mit einer Berufsausbildung. Da verdient man mit 34 Jahren im Schnitt 2.700 Euro brutto.
Florida, Hawaii und Neuseeland. Da finden sich die meisten nicht heimischen Tier- und Pflanzenarten weltweit. Forscher der Uni Wien haben untersucht, welche Festlandregionen und Inseln besonders von der Ausbreitung eingeschleppter Arten betroffen sind. Wie ihre Analyse zeigt, siedeln die sich vor allem in Regionen an mit einer hohen Wirtschaftskraft und Bevölkerungsdichte. In Küstenregionen und auf Inselstaaten, also immer da, wo auch große Häfen liegen. Viele Arten wurden und werden durch den Seehandel mitgebracht, als blinde Passagiere oder auch absichtlich. Die Forscher schreiben in einem Fachmagazin, dass sie aber noch nicht wissen, ob sich die Arten in den Regionen so gut ansiedeln, weil dort mehr von ihnen eingeführt werden oder weil in Regionen, in denen viele Menschen leben und die Wirtschaft brummt, das Ökosystem gestört ist und es den Neuankömmlingen deswegen leichter fällt, sich auszubreiten. Weil die nicht heimischen Arten keine natürlichen Feinde haben, sind sie eine Gefahr für das Ökosystem ihrer neuen Heimat. Zum Klimawandel ist heute vor allem das Thema Klimaerwärmung in den Schlagzeilen. Das Ozonloch über der Antarktis gibt es aber auch noch. Das wird zwar Jahr für Jahr kleiner, weil sich die Staaten der Welt schon in den 80ern auf einen Gegenkurs geeinigt haben. Es wirkt sich aber immer noch auf das Klima aus. Nach einer Studie aus der Schweiz auch weiter als angenommen. Forscher der Uni Bern kommen in einer Studie zu dem Schluss, dass das Ozonloch es im tropischen Pazifik regnen lässt, also 10.000 Kilometer entfernt. Mit Simulationen haben sie ermittelt, dass das Ozonloch für ein Hochdruckgebiet vor Neuseeland sorgt. Das wiederum bringt Regen bis zu den Pazifikinseln von Französisch-Polynesien. Dort hat auf einer Insel der Regen in den 30 Jahren nach 1960 um die Hälfte zugenommen. Der Leiter der Studie nannte es zum einen faszinierend, dass das Klimasystem sich auf eine solche Entfernung auswirkt. Gleichzeitig sei es aber auch beunruhigend, dass der Mensch daran schuld ist.
Deutschlandfunk Nova.
Kollege Stefan hier aus der Redaktion hat mir letztens ganz genau vorgerechnet, wie viel Geld er nach vielen, vielen Monaten auch spart mit der neuen Kühl-Gefrier-Kombination, die er sich gekauft hat. Das ist ein A++-Teil, da spart man so und so viel Strom und das rechnet sich schon nach 14 Monaten, hat er gesagt. Ja. Ich sag, A++ ist doch aber auch schon ganz gut und A+ ist doch eigentlich auch ganz gut. Also bei Schulnoten wäre ich da mega zufrieden mit einem A+. Und die Geräte sind natürlich auch günstiger. Aber wie soll das jetzt weitergehen mit diesem Energielabel? A++++++++ irgendwann? Nein, sagt die EU. Es soll bald neue Kennzeichnungen geben. Bettina Klein in Brüssel, das Plus wird abgeschafft. Stattdessen soll es nur noch Buchstaben geben von A bis G. Warum?
Weil der technische Fortschritt zu einer gewissen Verwirrung geführt hat. Denn früher war wirklich A, die Energieeffizienzklasse A, die allerbeste. Und wenn ich mir ein Gerät mit A gekauft habe, wusste ich, etwas Stromsparenderes, Effizienteres gibt es nicht. Inzwischen ist der Fortschritt weitergegangen, gerade bei Waschmaschinen zum Beispiel. Da ist diese Stufe A inzwischen das schlechteste Gerät, das ich kaufen kann. Denn man hat eben immer weiter das gesteigert. Und das Beste ist jetzt A +++, also mit 3+. Mit anderen Worten, der Verbraucher sieht im Grunde genommen eigentlich nicht mehr durch. Darum hat die EU-Kommission gesagt, zurück zu der normalen Kennzeichnung von Buchstaben, also A bis G. Und darauf wird es mit dieser Entscheidung des Europaparlamentes heute dann in Zukunft wieder hinauslaufen. Also weg mit den Pluszeichen und nur noch Buchstaben. Und dann wird A die beste Energieeffizienzklasse sein.
Okay, worauf muss ich dann demnächst genau gucken, wenn ich mir einen Kühlschrank, eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine kaufe?
Ja, genau darauf, welchen Buchstaben trägt mein Produkt. Und es wird eine Datenbank eingerichtet im Internet, wo eben jeder Konsument, jeder, der sich ein neues Gerät kaufen möchte, recherchieren kann erstmal. Dort sind aufgeführt alle Hersteller, alle Geräte europaweit im Vergleich. Und ich kann da ganz genau gucken, nach den bestimmten Kriterien, die es eben gibt, was ist das Gerät, das für mich in Frage kommt und was die größte Energieeffizienz hat und vielleicht auch darüber hinaus noch meinen Anforderungen gerecht wird. Aber das Ganze bekommt ein kleines Aber, denn wie es jetzt aussieht, werden die Label A und B noch gar nicht vergeben, denn der Fortschritt geht ja weiter und man geht eben davon aus und hofft zumindest, dass die Industrie weiter Fortschritte macht und noch sparsamere Modelle entwickelt, die dann in Zukunft, in 2, 3, 5 oder 10 Jahren eben die Güteklasse A oder B bekommen. Das heißt, in der Praxis kann es sein, dass eben ein Gerät mit dem Label C das Beste ist. Und das ist natürlich nicht wirklich ein Ende der Verwirrung.
Ja, Moment, aber es kann natürlich dann auch passieren, dass in, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren irgendwann wieder A++ und +++ eingeführt werden müssen, wenn es noch energieeffizienter wird.
Ja, genau. Also die Frage ist, wie weit kann die Europäische Union und wie weit kann die EU-Kommission tatsächlich in die Zukunft schauen? Die Optimisten sagen, naja, wartet's mal ab, das wird relativ schnell gehen. Dann haben wir auch wieder Geräte, die noch sozusagen dieses A- und B-Label auch erfüllen. Und vielleicht sind dann irgendwann auch natürliche Grenzen gesetzt. Aber so weit in die Zukunft kann hier irgendwie keiner wirklich denken. Das war jetzt der Versuch, da erstmal Abhilfe zu schaffen. Wie viele Jahrzehnte das jetzt wirklich in die Zukunft hineinreicht, ich glaube, da sind wirklich alle überfragt, auch die EU-Kommission.
Wann soll es denn losgehen?
Die ersten Geräte sollen 2019 mit diesen neuen Labeln im Handel erhältlich sein. Die Frage war dann wiederum, weshalb eigentlich nur einige Geräte in diesem Jahr, also Kühlschränke etwa, Waschmaschinen schon 2019, andere Geräte wie Heizgeräte zum Beispiel, das kann sich bis 2030 hinziehen. Das war auch ein Kritikpunkt, das war ein Grund, weshalb die Grünen sich etwa heute enthalten haben bei der Abstimmung. Der Hintergrund ist gerade, bei Heizgeräten zum Beispiel ist diese Kennzeichnung relativ neu noch gewesen. Da hat sich jetzt noch nicht so sehr viel verändert. Und Abgeordnete haben ja auch darauf hingewiesen, das ist eben nicht einfach so ein Marketing-Effekt, sondern da stehen eben sehr, sehr viele Daten auch dahinter, die eben europaweit gesammelt werden müssen. Da gab es eben eine große technische Vorarbeit dafür und das braucht eben auch eine gewisse Zeit, weil es eben wirklich alle Hersteller betrifft, die nicht nur in Europa produzieren, sondern ihre Geräte hier verkaufen möchten, müssen sich dort alle registrieren lassen und deren Daten werden dann eben analysiert, um den Konsumenten, den Käufern eben zu ermöglichen, da wirklich eine sehr bewusste Auswahl in Zukunft zu treffen.
Das klingt nach sehr, sehr viel Bürokratie, aber die EU-Kommission verspricht sich von diesen neuen Kennzeichnungen eine Energieersparnis in wirklich großem Maßstab. Deine Einschätzung, ist das denn realistisch oder ist es einfach nur sehr, sehr viel Lärm?
Naja, es ist schon ein Anreiz, es ist schon sinnvoll, auch diese Energielabel zu haben und es ist auch schon sinnvoll, das wiederum zu vereinheitlichen, wenngleich eben niemand weiß, wie lange das jetzt trägt. Ob die Berechnungen der Kommission, die ja dahin gehen, dass eben potenziell sich pro Haushalt pro Jahr 500 Euro ersparen lassen, wenn man eben nur noch die energieeffizientesten Geräte kauft, ob das sich wirklich sozusagen genau so dann ausrechnen lässt, das weiß, glaube ich, keiner so richtig. Das Motiv dahinter ist eben, einen Anreiz zu schaffen, mit Energie sparsam umzugehen und eben auch der Industrie einen Anreiz zu schaffen, sich eben zu bemühen, weiter in die Forschung und Entwicklung dabei zu investieren, wie das in 5 Jahren aussieht und ob man da an eine neue Reform heran muss und das sich vielleicht auch gar nicht so rechnet in der Weise, das wird man dann erst sehen.
Bettina Klein in Brüssel über die bald neue Kennzeichnung in der EU von Elektrogeräten. A++++ ist dann nicht mehr, das heißt dann bald wieder A bis G.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bräute in Indien, über die sprechen wir jetzt. Da gibt es ein relativ strenges Protokoll. Die sollen bei ihrer Hochzeit sehr schüchtern sein und ja, sollen nicht lachen, nur hin und wieder mal lächeln und ganz süß. Und wenn sie ihr Elternhaus verlassen, dann sollen sie weinen. Eine indische Braut, die bricht aber jetzt mit diesem Prozedere. Rahel, auf YouTube, da ist ein Hochzeitsvideo von dieser indischen Braut, extrem beliebt gerade.
Ja, es geht um Amisha Bhardwaj, die hat dieses Video hochgeladen. Das ist eine indische Braut und dieses Video wurde mittlerweile echt über 7 Millionen Mal angesehen. Und in diesem Video macht sich Amisha eben für ihre Hochzeit fertig. Sie lässt sich schminken und singt dabei Playback zu dem Lied Cheap Thrills von Sia. Und in dem Video zeigt sie sich halt alles andere als schüchtern und traurig. Sie trägt kurze Shorts, ein bauchfreies Top und sie tanzt ausgelassen, singt zu dem Lied und man sieht, sie hat wirklich Spaß und sie freut sich auf die Hochzeit.
Und dieses Video geht jetzt so durch die Decke, weil sie eben mit den alten Traditionen bricht, oder was?
Amisha sagt, sie war selber total überrascht, dass das Video wirklich so durch die Decke geht. Eigentlich ist sie ja nur eine Braut, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet. Und sie hat aber der BBC gesagt, anscheinend hat sie mit diesem Video irgendwie einen Nerv getroffen, weil sie eben zeigt, dass sie eine moderne indische Braut ist und dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, sich so traurig und scheu zu zeigen. Wieso sollten Bräute keinen Spaß haben, wenn sie heiraten?
Waren die Reaktionen denn eigentlich eher so positiv oder negativ?
Also der BBC hat Amisha gesagt, dass die Mehrzahl der Kommentare wirklich positiv waren. Die Leute scheinen ihre Haltung also zu akzeptieren. Aber es hat natürlich auch ein paar Kommentare gegeben, wo die Leute gesagt haben, ja, sie zerstört die indische Kultur damit. Sie ist aber auch nicht die Einzige, die mit diesem sehr traditionellen System, mit diesem traditionellen Protokoll bricht. Nur sie ist eben gerade sehr, sehr erfolgreich. Aber es gibt immer mehr Frauen, auch in Indien, die eben sehr experimentelle Hochzeitsvideos machen und die eben sagen, ey, warum sollen wir schüchtern und traurig sein, wenn wir nicht schüchtern und traurig sind.
Eine Braut, die sich was traut oder mehrere sogar. Ein Video einer indischen Braut ist gerade extrem erfolgreich auf YouTube. In diesem Video bricht die Braut nämlich mit dem typischen traditionellen Verhalten von indischen Bräuten, die sich eher schüchtern und traurig inszenieren soll.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Sie wünschen sich einen harten Brexit. Sie sind Protestanten in Nordirland und sie könnten bald sehr viel Macht haben. Die britische Premierministerin Theresa May, die verhandelt mit der DUP, der Democratic Unionist Party, über sowas wie eine Koalition. Das habt ihr ja mitbekommen. Koalitionen haben eigentlich in Großbritannien eher keine Tradition, aber sie braucht eben im Unterhaus Mehrheiten, um regieren zu können. Und die Stimmen, die könnten ihr die DUPler liefern. Heute Nachmittag ein Tweet von DUP-Chefin Arlene Foster. Ja, wir hatten gute Gespräche. Wir hoffen auf einen schnellen Abschluss, heißt es da. Aber wofür steht diese Partei eigentlich, die ja eigentlich eine sehr kleine Partei ist? Gerhard Dannemann ist Direktor des Großbritannien-Zentrums und Professor für Recht, Politik und Wirtschaft Großbritanniens in Berlin. Herr Dannemann, für welche Themen steht denn die DUP?
Die DUP ist eine Partei der Presbyterianer, der Protestanten in Nordirland. Also das sind die Nachfahren der Siedler, die aus England und Schottland gekommen sind nach Irland und ist vor allem als eine Partei zu verstehen, die in dem protestantischen, katholischen Konflikt sich hervorgetan hat und groß geworden ist. Und sie steht politisch für sozialen Konservativismus, aber schon sehr klar auf der rechten Seite gegen Abtreibung, gegen Homosexualität, gegen Glücksspiel und alles, was als Sünde betrachtet wird.
Sie gilt auch als EU-kritisch. Wie stellen die sich den Brexit vor?
Ja, sie ist definitiv EU-kritisch. Die waren schon gegen den Eintritt in die EU. Sie waren immer für den Austritt aus der EU. Im Gegensatz zur Mehrheit der nordirischen Bevölkerung, muss man sagen, die sich 55-45 gegen den Brexit ausgesprochen hat. Die sind zwar gegen die EU, aber haben keine sehr klaren Vorstellungen, wie so ein Austritt funktionieren soll. Im Wesentlichen will man die Vorteile der EU, die der Friedensprozess gebracht hat, den Austausch von Waren, von Personen, die über die irisch-nordirische Grenze beibehalten und möglichst wenig da riskieren. Andererseits will man aber doch aus der Europäischen Union raus. Man will auf gar keinen Fall, dass Nordirland einen Sonderstatus bekommt. Das wollen die viele der Katholiken und auch die Iren hätten nichts dagegen. Aber das sehen die Unionisten als den ersten Schritt zu einer Loslösung Nordirlands aus dem Vereinigten Königreich. Und wenn sie das alles zusammen addieren, können sie sich vorstellen, dass die Europapolitik der DUP nicht sehr präzise ist.
Wer sind die klassischen Wähler von DUP?
Klassischerweise geht das nach Loyalität. Die Eltern, die Großeltern, die Kirche. Das sind die härteren der Protestanten. Es gibt noch eine andere, größere protestantische Partei, die Ulster Unionist Party. Die waren früher bedeutend stärker vertreten, von den Wählern mehr geschätzt als die DUP. Aber das hat sich vor gut 10, 15 Jahren rumgedreht, als die DUP in einer sehr, sehr überraschenden Kehrtwendung doch bereit war, mit Sinn Féin, den Republikanern, Gespräche abzuhalten und schließlich in eine gemeinsame Regierung einzutreten.
Eigentlich ist ja Frieden, ne? Aber wir wissen, und Sie haben es ja auch gerade angesprochen, dass in Nordirland immer noch gewisse Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken herrschen. Was ist denn da zu befürchten, wenn jetzt so eine Partei mehr Einfluss bekommt?
Ja, also das könnte jetzt vor allem den sehr, sehr schwierigen Prozess durcheinander bringen, dass sich wieder eine gemeinsame Regierung bildet. Die ist letztes Jahr auseinandergefallen, die von Sinn Féin und der DUP gebildete gemeinsame Regierung über eine Frage der öffentlichen Vergabe von Aufträgen, nicht sehr spannend. Aber auch eine Wahl hat da keine neue Klarheit geschafft. Bei der Wahl haben die DUP verloren, nur sich ganz knapp vor Sinn Féin behaupten können. Zum ersten Mal keine Mehrheit der Protestanten im Parlament, danach auch keine weitere Klärung. Und das wird jetzt viel, viel, viel schwieriger, wenn sie sowas, ja nicht gerade eine Koalition, aber sowas wie eine Regierungsbeteiligung der einen Seite haben, das Vertrauen der anderen Seite, dass das nicht missbraucht wird von London aus, um die Unionisten zu bevorzugen gegenüber den Republikanern. Das wird ein echter Balanceakt.
Jetzt ist es ja so, das ist Nordirland, das ist eine kleine Partei in Nordirland, die jetzt sehr viel Macht haben könnte in Zukunft. Also welchen Einfluss könnte denn dieser kleine, ich nenne es jetzt mal Koalitionspartner, in Zukunft haben? Die können ja ganz oft einfach sagen, ihr kriegt unsere Stimmen nur, wenn Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, es gibt ja nicht mal sowas wie einen Koalitionsvertrag, an dem man sich komplett abarbeiten könnte. Es gibt einfach so eine grundsätzliche Übereinstimmung. Die DUP wird sicher Geld fordern für Nordirland. Da wird man sich möglicherweise einigen können. Das kann zwar woanders Begehrlichkeiten wecken, aber das ist noch irgendwo machbar. Die DUP wird aller Voraussicht nach fordern, dass es keinerlei harte Grenze geben darf zwischen Irland und Nordirland. Also keine Personenkontrollen, keine Warenkontrollen. Das wird die Brexit-Option wohl eher in Richtung eines weicheren Brexits stellen. Die Details sind da allerdings noch nicht so klar. Es kann also sein, dass diese Koalition das Konfliktpotenzial etwas verringert auf dieser Seite, Brexit, aber auf einer anderen Seite erhöht, nämlich die Bildung einer nordirischen Regierung und einen dauerhaften Frieden in Irland.
Gerhard Dannemann, Direktor des Großbritannien-Zentrums der Humboldt-Universität in Berlin, über die DUP, die Partei, mit der Theresa May jetzt sowas wie eine Koalition eingehen will. Und das war die Deutschlandfunk-Nova-Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Mit dabei Rahel Klein.
Ciao, ich esse jetzt Kohlenhydrate.
Am Mikrofon Ralf Günther, bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.